Beim Equal Pay Day wird der sogenannte Gender Pay Gap und mit ihm die ungleichen Lohnverhältnisse zwischen Männern und Frauen thematisiert. In diesem Zusammenhang haben wir uns als sich radikal linke und feministisch verstehende Gruppe gefragt, ob es reichen kann, einfach nur ein größeres Stück vom Kuchen zu wollen oder ob ein linksradikaler Feminismus mehr fordern muss. Im Vortrag möchte ich herleiten, welche Vermittlungszusammenhänge zwischen Kapitalismus, staatlicher Steuerung und patriarchalen Strukturen bestehen und wie diese historisch gewachsen sind. Hierfür lege ich anhand unterschiedlicher feministischer Strömungen dar, welche Teilaspekte sich vom Staat einverleibt wurden und in welchem Zusammenhang sie zur kapitalistischen Verwertungslogik stehen. Auf dieser Grundlage möchte ich herausarbeiten, wie ein Feminismus konzipiert sein sollte, der auf die Befreiung der Frau abzielt und diese in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext einbettet. Die Verhältnisse in ihrer Gänze zu analysieren, hilft, das dialektische Verhältnis von Struktur und Handeln zu fassen. Dem Vortrag liegt ein materialistisches Verständnis von Gesellschaft zugrunde. Zitat nach Marx: Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein. Eine materialistische Gesellschaftstheorie und Analyse geht daher davon aus, dass die materiellen Verhältnisse, also die Produktions- und Reproduktionsverhältnisse einer Gesellschaft, Ausgangspunkt für gesellschaftliches Zusammenleben im Allgemeinen und Vorstellungen, Ideen, Moral, menschliche Beziehungen, aber eben auch staatliche Steuerung als Überbauerscheinung im Speziellen sind. Von Kapitalismus kann gesprochen werden, wenn vornehmlich Gewinn und nicht mehr bedarfsorientiert produziert und gehandelt wird. Vorherrschendes Ziel ist die Kapitalakkumulation, also die Vergrößerung des Kapitals. Durch Konkurrenzverhältnisse ist der Kapitalist dazu gezwungen, Akkumulation voranzutreiben, um nicht bankrott zu gehen. Zitat nach Marx: Die freie Konkurrenz macht die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als äußerliches Zwangsgesetz geltend. Es geht hier also nicht um eine moralische Verfehlung von Kapitalisten und Einzelnen, sondern es handelt sich eben um strukturelle Gegebenheiten. Das menschliche Überleben ist im Kapitalismus lediglich Voraussetzung, nie aber Ziel. Und doch bedarf diese Form des Wirtschaftens alle menschliche Energie. Wert hat hierbei nur, was verwertet werden kann, und auch Produktionserzeugnisse werden nicht nach ihrem Nutzen bemessen, sondern bringen lediglich, wie Robert Kurz es nennt, entsinnlichte Wertdinge hervor. Im Kapitalismus werden Produkte zu Waren. Sie sind für den Tausch bestimmt und haben neben einem Gebrauchswert auch einen Tauschwert. Dieser Tauschwert ist keine natürliche Eigenschaft der Ware, sondern wird gesellschaftlich hergestellt. Der Wert einer Ware ergibt sich hierbei aus der zu ihrer Herstellung gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Der Tauschwert ist also vergegenständlichte menschliche Arbeit. Herrschaft ist im Kapitalismus eine apersonale und abstrakte und über genau diesen Tauschwert vermittelte. Auch Arbeit ist im Kapitalismus warenförmig organisiert. Menschen produzieren über Lohnarbeit Wert, den sie in Form von Geld gegen das Lebensnotwendige eintauschen können. Der Wert der wahren Arbeitskraft, Zitat nach Marx, ist der Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Lebensmittel. Lebensmittel sind hier im weiteren Sinne zu verstehen, umfassen also neben Nahrungsmitteln auch die Mittel zur Miete, zur Erholungsmöglichkeit, Kleidung etc. Zitat nach Wiesenthal: Die wahre Arbeitskraft ist eine besondere Ware, denn sie ist die Quelle von Wert, die Quelle der Mehrproduktion. Ohne Arbeitskraft gibt es keine Wertbildung, also dann eben keine Vergrößerung des Kapitals. Durch ihre Ausbeutung ist Kapitalakkumulation also erst möglich. Voraussetzung für die Ausbeutung der Arbeitenden ist ein bestimmtes Klassenverhältnis, dass also die eine Klasse Besitzende ist, die andere nicht über Eigentum bzw. Produktionsmittel verfügt. Zitat nach Marx: Zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Denn nur so sind die ArbeiterInnen gezwungen, um zu überleben, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und können als doppelt freie ArbeiterInnen benannt werden. Diese abstrakte Gleichheit erreicht hier allerdings konkrete Ungleichheit. Denn so haben alle die Freiheit, ihre Arbeitskraft zu Markte zu tragen, aber gleichzeitig eben auch die Freiheit, hierfür keinen Käufer zu finden und darüber unterzugehen und jegliche Existenzgrundlage zu verlieren. Auch das ist selbstverständlich keine natürliche Gegebenheit. Zitat nach Marx: Es kostet Jahrhunderte, bis der freie Arbeiter infolge entwickelter kapitalistischer Produktionsweise sich freiwillig dazu versteht, das heißt gesellschaftlich dazu gezwungen ist, für den Preis seiner gewohnheitsmäßigen Lebensmittel seine ganze aktive Lebenszeit, ja seine Arbeitskraft selbst, seine Erstgeburt für ein Gericht Linsen zu verkaufen. Wie eben aufgezeigt, ist Wertbildung und Kapitalakkumulation durch die Ausbeutung der wahre Arbeitskraft möglich. Ausgebeutet wird sie im Kapitalismus, indem die Arbeitenden nicht den gesamten Wert, den sie durch ihre Arbeit produzieren, erhalten. Denn menschliche Arbeitskraft wohnt nach Marx die Eigenschaft inne, mehr arbeiten zu können, als zu ihrer Reproduktion zwingend notwendig wäre. Hier wird es also möglich, einen Mehrwert zu generieren und damit Kapital zu akkumulieren. Ob Arbeit einen Mehrwert generiert oder nicht, kommt dabei auf die Organisierung der Arbeit an. Er realisiert sich erst, wenn eine dritte Person als Vermittlungsperson in den Tauschprozess eintritt. Der Zusammenhang von Tätigkeit und der Schaffung eines Mehrwerts ist also keinesfalls bezogen auf den Inhalt, geschweige denn den gesellschaftlichen Nutzen dieser Tätigkeit, sondern lediglich auf die Form der Organisation und die Möglichkeit der Wertschöpfung. So ist festzuhalten, dass die wahre Arbeitskraft die Grundlage eines kapitalistischen Systems bildet. Allerdings entsteht die wahre Arbeitskraft nicht aus sich selbst heraus. Sie muss beständig sowohl materiell als auch ideologisch reproduziert werden. Die Arbeitenden müssen sich erholen, müssen essen, schlafen, Liebe und Zuneigung erfahren und sich nach einem zehrenden Arbeitstag regenerieren, um am nächsten Tag mehr oder weniger bereitwillig wieder bei der Arbeit zu erscheinen und so die Kapitalakkumulation am Laufen zu halten. Der Kapitalismus ist nun zwar grundlegend auf diese Versorgungsleistungen angewiesen, die Erbringung dieser Leistung ist allerdings nicht in der Verwertungslogik vorgesehen. Diese Tätigkeiten müssen daher notwendigerweise von der ökonomischen Sphäre abgespalten werden. Und obwohl die Arbeitskraft und somit auch ihre Reproduktion Grundlage der kapitalistischen Wirtschaftsweise ist, verbleibt sie, mit Frigga Haug gesagt, im marginalisierten Zentrum. Denn der Logik des Kapitalismus geht es nicht um einen unmittelbaren menschlichen Nutzen, sondern um die Realisierbarkeit der Wertschöpfung. So untergräbt die kapitalistische Wirtschaft ihre eigene Voraussetzung, nämlich den Erhalt und die Entstehung menschlichen Lebens. Reproduktionstätigkeiten bzw. Fürsorgetätigkeiten werden also im Kapitalismus zum Problem. Und das liegt an spezifischen Strukturmerkmalen derselben. So stehen reproduktive Tätigkeiten in ihrer Ausformung konträr der Verwertungslogik. Denn hier wird kein offensichtlicher Wert geschaffen. Sie sind, Zitat nach Sabrina Zachanassian, nur bedingt produktiv, da sie nur eingeschränkt planbar, standardisierbar und rationalisierbar sind und zumeist durch Zeitverausgabung an Qualität gewinnen. Reproduktive Tätigkeiten entziehen sich also der kapitalistischen Logik. Und auch die Konstitution des Austauschverhältnisses und der Arbeit an sich ist im Kapitalverhältnis nicht vorgesehen. Denn das übergeordnete Strukturmerkmal von reproduktiven Tätigkeiten ist die Beziehungsförmigkeit und die Austauschbeziehung von Subjekt zu Subjekt, anders als eben im Austausch von Waren, wo der Austausch über Objekte vermittelt ist. Eine Wertschöpfung und Kapitalakkumulation ist deshalb auch nur in einem sehr geringen Maße möglich. Und die Aufwertung des Care-Sektors und aller reproduktiven Tätigkeiten bleibt deswegen auch in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht aus ethischen Gründen aus, sondern aufgrund systemimmanenter Strukturmerkmale. Die Sphäre der Reproduktion wird dann in ihrer Ausformung lediglich legitimiert, wenn sie alles der Verwertung nicht Zuträgliche in sich aufnimmt und ausschließlich als Bedingung ökonomischen Handelns fungiert. Regeln der Verwertungslogik bestimmen so natürlich zum einen die Sphäre der Produktion oder die ökonomische Sphäre, zum anderen aber auch ganz massiv die der abgespaltenen Reproduktion. Der Kapitalismus hat hierbei widersprüchliche Tendenzen. So ist er in seiner Mehrwertakkumulation erstmal geschlechtsblind. Es ist ihm völlig egal, ob Frauen, Männer, Kinder oder wer auch immer den Mehrwert produzieren. Hauptsache, er wird eben produziert. Zum anderen bleibt aber Reproduktionsarbeit mit all den hier benötigten Eigenschaften notwendig abgespalten, abgewertet und dann auch geschlechtlich konnotiert, worauf ich dann später noch näher eingehen werde. Wie wir bisher gesehen haben, untergräbt der Kapitalismus fortwährend seine eigene Existenzbedingung, das menschliche Überleben. Aus diesem Grund kommt dem Staat im kapitalistischen Gesamtgefüge eine zentrale Rolle zu. Staatstätigkeit bildet sich als Folge der Durchsetzung einer Produktionsweise, die selbst nicht alle Voraussetzungen für ihr Funktionieren erbringen kann und deswegen einer externen Regulation bedarf. Wertförmige Wirtschaft kann also nur durch die relativ autonome Instanz des Staates bestehen, da dieser sie entgegen ihrer eigenen Prinzipien reguliert. Der Staat ist, Zitat nach Gramsci, der gesamte Komplex praktischer und theoretischer Aktivitäten, womit die führende Klasse ihre Herrschaft nicht nur rechtfertigt und aufrechterhält, sondern es ihr auch gelingt, den aktiven Konsens der Regierten zu erlangen. Er ist in der Herstellung dieses hegemonialen Herrschaftssystems sowohl auf repressive Anteile wie auch auf politische und materielle Zugeständnisse angewiesen. Diese Zugeständnisse dürfen aber nie das Kapitalverhältnis an sich angreifen oder auch nur in Gefahr bringen. Der Kapitalismus bestimmt so also die Spielregeln und steckt den Rahmen, innerhalb dessen staatliche Entscheidungen getroffen werden. Sowohl die Produktions- als auch die Reproduktionsverhältnisse werden zu einem großen Teil durch den juristisch-politischen und den ideologischen Überbau, den der Staat herausbildet, gewährleistet. Durch staatliche Bildungsinstanzen und Institutionen werden, Zitat nach Althusser, Regeln der Beachtung der gesellschaftlich-technischen Arbeitsteilung und damit letztlich auch Regeln der durch die Klassenherrschaft etablierten Ordnung vermittelt, und die wahre Arbeitskraft wird hier ideologisch hergestellt. Der Staat bildet sich hierfür aus einer Einheit aus Repression und Ideologie. Repressive Staatselemente, die zur öffentlichen Sphäre zu zählen sind, sind beispielsweise Polizei, Armee und Gerichte. Ideologische Elemente, die zur privaten Sphäre gehören, sind Religion, Schule, Familie, politische Parteien etc. Zitat nach Poulantzas: Der Staat steckt von Anfang an das Kampffeld ab. Er markiert und kodiert alle Formen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die gesamte gesellschaftliche Realität im Bezugsrahmen einer Klassengesellschaft. Staatliche Herrschaft ist demnach maßgeblich begründet in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der Spaltung der Klassen. Und damit hat der Staat nicht nur einen Klassencharakter, sondern eben auch einen Geschlechtscharakter. Der Staat spaltet nämlich Tätigkeitsbereiche von Produktion und Reproduktion voneinander ab. Denn die divergierenden Tätigkeitsbereiche sind zwar aufeinander angewiesen, im Kapitalismus ist die Sphäre der Reproduktion jedoch aufgrund der fehlenden Wertschöpfungsmöglichkeit nicht mit der Sphäre der Mehrwertproduktion vereinbar. Dem Staat obliegt hierbei die Bearbeitung des kapitalistischen Strukturproblems. Dieses versucht der Staat zu lösen, indem er von produzierenden Gewerben Steuern nimmt und damit versorgende Arbeitsbereiche finanziert. Durch die Wertumverteilung entstehen so sogenannte Freiräume, in denen Arbeitskraft hervorgebracht, wiederhergestellt und erhalten werden kann. So löst der Staat allerdings das Strukturproblem überhaupt nicht, sondern verschiebt es beispielsweise durch familienpolitische Leistungen ins Private bzw. semi-öffentliche. Die Allmacht und komplexe Totalität kapitalistischer Ordnung, die zwangsläufig Menschen den Verhältnissen und der Kapitalakkumulation unterordnet, beherrscht und durchdringt sowohl die äußere Natur als auch jegliche menschliche Daseinsform und gestaltet soziale Verhältnisse, so dann eben auch Geschlechterverhältnisse. Geschlecht ist Subjekten nicht angeboren, es muss hergestellt und angeeignet werden und ist damit sozial erzeugt. Subjekte bewegen sich hierbei jedoch in normativen Ordnungen, die von den Agierenden nicht erfunden, sondern vorgefunden wurden. Elementar für die Unterdrückung der Frau im kapitalistischen Patriarchat ist die Unterteilung von Arbeit in Produktions- und Reproduktionsarbeit. Diese Unterteilung ist historisch gewachsen und konstitutiv für einen funktionierenden Kapitalismus, wie ich eben aufgezeigt habe. Um diese Trennung aufrechtzuerhalten, ist ein binäres, auf der Abwertung der Frau basierendes Geschlechterverhältnis notwendig, dass Menschen dann durch Sozialisation, Kultur und wirtschaftliche Zwangsverhältnisse immer wieder ideologisch formt und in die ihnen vorgesehenen Rollen presst. Die geschlechtliche Konnotation der Sphärentrennung stellt sich durch die Prinzipien dar, die charakteristisch und notwendig für diese Bereiche sind. So ist die öffentliche, ökonomische Sphäre, in der Menschen als Handelspartner und Konkurrenten aufeinandertreffen, männlich konnotiert und mit Härte, Konkurrenz und Gewinnstreben assoziiert. Demgegenüber ist die reproduktive Sphäre, die durch Emotionalität und Sorge bestimmt wird und sich der Verwertung widersetzt, weiblich konnotiert. Durch diesen Widerspruch der reproduktiven Sphäre zur kapitalistischen Norm muss er notwendigerweise abgespalten und abgewertet werden. Dieses geschlechtlich besetzte Verhältnis von Wert und von ihm abgespaltenen bildet, Zitat nach Sabrina Zachanassian, das übergeordnete konstituierende Strukturprinzip der kapitalistischen Gesellschaft, die patriarchal organisiert ist. Diese Trennung spaltet dabei sowohl die gesamtgesellschaftliche Wirklichkeit als auch die jeweiligen Sphären und bürgerlichen Subjekte in sich. Geschlechtliche Arbeitsteilung ergibt sich aus einem Zusammenspiel der männlichen Hegemonie des Patriarchats, sozialen Folgen biologischer Unterschiede wie der Gebärfähigkeit und der Unvereinbarkeit von Reproduktion und Kapitalakkumulation und damit einhergehenden Sphärentrennung. Eine komplementäre Arbeitsteilung zur Koordination von Versorgungsleistungen und Erwerbsarbeit werden dadurch notwendig. Diese Tätigkeiten wirken sich dann nicht nur individuell auf die Subjekte aus, sondern in ihrer Verallgemeinerung und Verselbstständigung als Wesensform. Die von der Mehrheit der Subjekte gelebten Geschlechterbeziehungen verallgemeinern sich so. Sie basieren auf einer rigiden Arbeitsteilung und konstituieren so ein von Ungleichheit geprägtes Geschlechterverhältnis. Erworbene Fähigkeiten, die durch spezifische Tätigkeiten erworben wurden, wirken in der Makroperspektive wie Geschlechtsmerkmale. Das Strukturproblem der Unvereinbarkeit von Reproduktion und Produktion wirkt sich hier dann konkret auf die Konstitution von Geschlechterbeziehungen aus. Geschlechtliche Arbeitsteilung wird so zwar von Subjekten gestaltet, sie können dies jedoch nur in den vorgefundenen, staatlich regulierten Strukturen. Denn reproduktive Tätigkeiten sind nicht mit dem Takt der Kapitalakkumulation vereinbar. Die komplementäre Ausrichtung paarinterner Arbeitsteilung kann, wenn natürlich auch nicht linear, so doch in großen Teilen mit Erfordernissen der Verwertungslogik erklärt werden. Durch die Ausübung von Tätigkeiten treten Menschen in Beziehung zu sich selbst und konstituieren so ihre Subjektivität. Zitat nach Marx: Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur. Auch zur Gesellschaft treten Menschen durch ihr Handeln in Beziehung. Sie reproduzieren, gestalten oder verändern sie. Es besteht also ein wechselseitiges Wirkungsverhältnis zwischen Menschen, ihren Tätigkeiten und gesellschaftlichen Verhältnissen. Der Kapitalismus ist auf eine bestimmte Form des Subjekts angewiesen. Erst durch die Verkörperung der Arbeitskraft wird der Mensch zum Subjekt in der warenförmigen Logik des Kapitalismus. Subjekt wird hier, was Wert schafft, und ist damit männlich konnotiert. Alles der Verwertung nicht Zuträgliche wird in die Frau projiziert und auf sie abgespalten. Sie wird so zum Objekt des Männlichen degradiert. Und auch wenn Frauen heute ebenso als rechtsfähige Subjekte gelten wie Männer, erfahren sie über kurz oder lang, dass die Fähigkeiten, die ihnen durch Sozialisation und Erziehung nahegebracht wurden, in der Verwertungslogik nicht gefragt sind und somit ihre Weiblichkeit den Anforderungen ans Subjekt widerspricht. Zitat nach Koschka Linkerhand: Der weiblichen Bestimmung zu folgen, wie es die Sozialisation und die ganze Gesellschaft von der Frau fordern, ist folglich nicht mit Subjektivität vereinbar. Es verstümmelt die Frau in ihrem Menschsein. Und so bleibt die Frau in der Allmacht des warenproduzierenden Patriarchats notwendig unterdrückt. Patriarchale Verhältnisse können hier also als immanentes Strukturmerkmal des Kapitalismus bewertet werden. Im Folgenden möchte ich jetzt durch eine historische Analyse das Gewordensein dieser von mir beschriebenen Verhältnisse nachzeichnen, um zu verdeutlichen, dass diese nicht naturgegeben sind, sondern menschengemacht und historisch gewachsen sind. Ich werde den Strukturwandel, dem die Produktion bzw. die Reproduktion der wahre Arbeitskraft in der globalen Wirtschaft innerhalb der Geschichte unterworfen war, beschreiben. Dabei wähle ich eine politische Lesart und interpretiere diese mit Hilfe von Marx entwickelten und durch Feministinnen wie Silvia Federici weiterentwickelten Kategorien. Ich möchte ein besonderes Augenmerk auf die Beschreibung der Neuordnung der Reproduktionsarbeit innerhalb der globalen Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die soziale Stellung der Frau legen. Wenn wir die Stellung der Frau im Mittelalter und im Übergang zwischen diesem und dem Kapitalismus betrachten wollen, sind dafür zwei Ebenen wichtig. Die eine ist die religiöse und die andere die wirtschaftliche. Die mittelalterliche Gesellschaft war eine patriarchale. Das mittelalterliche Patriarchat wurde religiös begründet. Die Frau galt als Gefäß der Sünde und aufgrund ihrer unterstellten Schwäche und dem Mangel an Vernunft erlag sie dieser viel schneller und verführte auch den Mann zur Sünde. Sie war von den meisten klerikalen Berufen komplett ausgeschlossen. Rund um diese Darstellung der Frauen gab es Kämpfe, die sowohl von Frauen als auch von Männern gefochten wurden. Frauen spielten in den heretischen Bewegungen eine große Rolle. Hier wurde auf einer religiösen Ebene für Frauen zahlreiche Freiheiten erkämpft, wie etwa im Bereich der Geburtenkontrolle und der Stellung der Frau im gemeinschaftlichen Zusammenleben. Jedoch wurden diese Bewegungen durch Klerus, Adel und Bourgeoisie durch Erlasse niedergeschlagen. Frauen, die in heretischen Bewegungen aktiv waren, wurden als Hexen angeklagt und ermordet. Ganze Bevölkerungsgruppen wurden zur Aufstandsbekämpfung ausgemerzt. Auf einer wirtschaftlichen Ebene spielte die Unterteilung von Männern und Frauen im Mittelalter eine weniger große Rolle, als wir das heute im Kapitalismus haben. Und die Unterteilung der Sphären war mit keiner Abwertung verbunden. Der familiäre Zusammenschluss fungierte als eine Hausgemeinschaft und wurde weiter gefasst als in der heutigen Zeit. Häufig wurden alle Aufgaben durch alle Mitglieder dieser Gemeinschaft erfüllt. Wenn es eine Arbeitsteilung gab, dann wurden sie nicht als mehr oder weniger wertvoll für die Hausgemeinschaft eingestuft, denn alle Aufgaben waren wichtig, um das Überleben zu sichern. Obendrein waren Frauen im Mittelalter durch das Erbrecht rechtlich abgesichert. Wenn der Ehemann oder Vater starb, so standen ihnen zu einem Teil zu die Ländereien zu erben, damit sie sich dann auch weiterhin selber versorgen konnten. Im mittelalterlichen Feudalwesen, der Organisationsform der Wirtschaft, war die bäuerliche Hausgemeinschaft dem Feudalherrn unterstellt. Sie mussten von ihrer Ernte Abgaben leisten oder die Ländereien des Fürsten bestellen. Rund um das Feudalwesen kam es immer wieder zu gut organisierten Aufständen. Die Bauern und Bäuerinnen verweigerten den Front- und Militärdienst. Teilweise geschah dies auch durch offene Arbeitsverweigerung. Die Fürsten sahen sich dazu gezwungen, auf diese Aufstände zu reagieren und setzten einen Teil der Forderungen um, was jedoch natürlich dann nicht mit dem den versprochenen Erfolg erbrachte. Die Fürsten willigten ein, dass der Frontdienst in Form von Geld bezahlt werden konnte. So konnten sich die reichen Bauern freikaufen, wohingegen die Ärmeren unter ihnen kaum überleben konnten. Sie mussten auf ihre Grundstücke Kredite aufnehmen und verloren diese aufgrund von ausstehenden Zahlungen. So wurden an dieser Stelle nicht nur die Grundlage für das monetäre System, wie wir es heute kennen, gelegt, sondern auch die Bauernschaft gespalten. Im selben Zuge wurde das Erbrecht für Frauen abgeschafft. Diese Entwicklung ist dialektisch zu bewerten, denn einerseits bedeutete es für Frauen, in eine Abhängigkeit zu männlichen Angehörigen gesetzt zu werden, andererseits zwang sie die Frauen, in die Städte zu ziehen und ihren Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder selbst zu verdienen. Bis ins 15. Jahrhundert ist dokumentiert, dass die meisten Zünfte Frauen aufnahmen. Frauen übten Berufe wie Ärztinnen aus und schlossen sich häufig zu Frauengemeinschaften zusammen und organisierten in ihnen das alltägliche Leben. Diese Entwicklung gab ihnen eine gewisse Unabhängigkeit. Ab dem 15. Jahrhundert kam es aufgrund der Pestepidemie zu einer Krise der Arbeitskraft. Durch die Pest verloren viele Menschen ihr Leben, sodass es mehr Arbeitsplätze gab als ArbeiterInnen. Dies stimmte die ArbeiterInnen und BäuerInnen selbst bewusst, da ihnen kollektiv ihre Macht bewusst war und sie in Solidarität miteinander verbunden
diese
waren.
Diese Entwicklung
bewerten einige marxistische Feministinnen vor allem als Konterrevolution der oberen Klassen, mit denen diese wieder versuchen, die Oberhand über die wirtschaftlichen Abläufe zu gewinnen.
Diesen immer mehr im Lebensstil.
Es wurden unterschiedliche Gesetze erlassen, die die Solidarität zwischen den Arbeitern zu spalten vermochten
der
und von denen die Frauen der Arbeiterklasse die Leidtragenden waren. Vergewaltigungen wurden nicht mehr unter Strafe gestellt und die Prostitution sogar von Seiten des Klerus gefördert. Dadurch fand eine Herabsetzung der Frau und eine Entsolidarisierung von männlichen und weiblichen ArbeiterInnen statt.
Die lange Phase.
Zudem kam es zu immer mehr Landenteignungen unter dem Deckmäntelchen des Protestantismus. An dieser Stelle wurden viele HandwerkerInnen und BäuerInnen, die zum Protestantismus übergetreten waren, um den Zehnten, also eine Art Kirchensteuer, nicht zu bezahlen, bitter enttäuscht. Auch wurde an dieser Stelle durch den protestantistischen Arbeitsethos begründet, mit der Abschaffung der heiligen Tage das Arbeitsjahr fast verdoppelt. Gemeinschaftliche Flächen wurden immer wieder eingezäunt und abgeschafft. Dadurch sollte vorgeblich die Landwirtschaft revolutioniert werden. Jedoch profitierte von dieser sogenannten Revolutionierung der Lebensmittelproduktion nicht die arme Arbeiterinnenklasse. Zu diesem Zeitpunkt wurden Versuche unternommen, wieder die Lehnsherrschaft einzuführen. Diese scheiterten jedoch. Menschen, die nicht arbeiteten, wurden in Arbeitshäuser gesperrt und zur Arbeit gezwungen. Aufkommende Aufstände, an denen auch viele Frauen beteiligt waren, wurden brutal niedergeschlagen. Die Zahl der ArbeiterInnen dezimierte sich immer weiter. Doch dieses Mal waren die ArbeiterInnen in einer schlechteren Position, da sie frei von Produktionsmitteln und Ländereien waren und sich nicht mehr selber versorgen konnten. Sie waren an dieser Stelle nicht mehr in der Lage, sich durchzusetzen. Die kapitalistische Art zu wirtschaften konnte sich allen Widerständen zum Trotz so durchsetzen. Die Freisetzung der Arbeit in der ursprünglichen Akkumulation war ein äußerst gewaltvoller Prozess, den Federici als eine Form des Genozids einstuft, an dessen Ende die Freiheit nur bedeutet, dass die in diesem Prozess entstandene Kapitalistenklasse durch die Privatisierung der Ländereien frei wählen konnte, wie und wo sie produzierte. Für die ArbeiterInnen und ehemaligen BäuerInnen bedeutet diese Freiheit, frei von Produktionsmitteln zu sein und sich nicht mehr versorgen zu können und ihre Arbeitskraft verkaufen zu müssen, was, wie ich ja eben erklärt habe, die Grundlage jeden kapitalistischen Systems ist. Arbeitskraft wird im Kapitalismus wie jede andere Ware produziert. Dazu muss zunächst der Lohn, den man für den Verkauf der Arbeitskraft von einem Kapitalisten hoch genug sein, damit die nötigen Lebensmittel gekauft werden können, um sich reproduzieren zu können. Jedoch hat Marx diesen Prozess der Reproduktion in seinem Hauptwerk, dem Kapital, nur sehr kurz angeschnitten. Denn faktisch spielte Hausarbeit, so wie wir sie heute kennen, im Industrieproletariat, welches Marx kannte und im Kapital beschrieb, nur eine sehr untergeordnete Rolle. Die meisten Frauen, auch Ehefrauen und Mütter, arbeiteten in den Fabriken. Die Reproduktion der ArbeiterInnen war so minimal, dass sie gerade nur so zum Überleben ausreichte. Die Folge war eine ArbeiterInnenklasse, die fast nicht mehr imstande war, sich zu reproduzieren, in der die Lebenserwartung bei 20 Jahren lag und Kinder an Überdosen von Opiaten unter den Fabriktischen starben. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wir haben zwei Jahrzehnte ArbeiterInnenaufstände hinter uns, das Gespenst des Kommunismus ging umher, begann die kapitalistische Klasse, in die Reproduktion der ArbeiterInnen zu investieren. Damit einher ging ein Wandel der Akkumulationsform und eine Umstellung der Industrie von Leicht- auf Schwerindustrie, die einen anderen ArbeiterInnentyp abverlangte. Damit verbunden war ein Wechsel von der Erpressung des Mehrwerts vom absoluten zum relativen Mehrwert. Um das zu verstehen, ist es wichtig, sich den Arbeitstag anzugucken. Jeder Arbeitstag gliedert sich in notwendige Arbeit, welche die ArbeiterInnen für sich und ihren Lohn arbeiten, und in Mehrarbeit. Das ist die Zeit, die ArbeiterInnen aufwenden müssen, um für den Kapitalisten den Mehrwert zu erwirtschaften. An dieser Stelle findet auch der Klassenkampf statt. Es gibt zwei Möglichkeiten für den Kapitalisten, die Mehrarbeit auszudehnen. Bei der ersten Möglichkeit, dem absoluten Mehrwert, verschiebt der Kapitalist die Mehrarbeit zugunsten der notwendigen Arbeit. Er zahlt also weniger Lohn aus oder er verlängert den Arbeitstag. So haben die ArbeiterInnen weniger Geld bzw. Zeit zur Reproduktion und können sich eben schlechter reproduzieren. Bei der zweiten Möglichkeit, die nun eben von den Kapitalisten angewandt wurde, also der Erpressung des relativen Mehrwerts, werden die Produktionsbedingungen revolutioniert durch beispielsweise neue Maschinen oder die Art, die Arbeit zu organisieren. So wird der Wert der Arbeitskraft durch eine Steigerung der Produktionskraft erzielt. Aufgrund dieser Änderung, dem schlechten Zustand der ArbeiterInnenklasse und den massiven Arbeitskämpfen sah die Kapitalistenklasse sich gezwungen, in die Reproduktion der ArbeiterInnenschaft zu investieren. Es wurde auf das Einernährermodell gesetzt und ging mit der Verdrängung der Frau aus der Fabrik einher. Dazu wurden sogenannte Fabrikgesetze erlassen, die Arbeit von Frauen einschränkte, sowie eine Lohnpolitik vorangetrieben, die die Steigerung des Lohns der männlichen Arbeiter zur Folge hatte. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts betrug der Lohnunterschied 40%. So wurde die Arbeiterin als Konkurrentin auf dem Arbeitsmarkt ausgeschaltet, was für die männlichen Arbeiter eine unheimliche Erleichterung bedeutete. Gleichzeitig wurde das traditionelle Bild der Frau als Mutter und Dienerin wiederbelebt. Dies war mit viel Anstrengung verbunden, denn auch die damalige Bourgeoisie musste feststellen, dass Frauen die Gabe, sich um Kind und Kegel zu kümmern, nicht natürlich zukommt, worauf eben auch die Zahl der durch Opiate verstorbenen Kleinkinder hindeutet. Vielmehr mussten für die proletarischen Frauen Schulungen angeboten werden, damit diese überhaupt lernen, einen Haushalt zu führen und sich um Kinder zu kümmern. Das fordistische Modell nahm so seinen Lauf. Hier wurde auf Massenproduktion am Fließband gesetzt, ein relativer Wohlstand ermöglichte auch proletarischen Familien teilweise das Einernährermodell und die Frau wurde zunehmend auf die Rolle der Hausfrau und Mutter festgeschrieben und beschränkt. Die 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts waren bewegte Zeiten, in welcher das fordistische Familienmodell und der Kapitalismus als Ganzes immer wieder in Frage gestellt wurde. Gleichzeitig kam es im globalen Norden immer wieder zu Lohnarbeits- und Akkumulationskrisen. In diesem Zusammenhang ist die Globalisierung des Kapitalismus als eine Reaktion auf diese Krisenhaftigkeit zu verstehen. Es wurden auf wirtschaftlicher und politischer Ebene Entscheidungen getroffen, um auf diese Krisen zu reagieren und die kapitalistische Wirtschaft neu zu strukturieren, sodass Staat und Kapital wieder die Oberhand gewinnen konnten. Damit wurde das Zeitalter des neoliberalen Kapitalismus eingeläutet. Dies ist durch zwei Verschiebungen im globalen Norden geprägt. Die erste Verschiebung war weg von einem warenproduzierenden Akkumulationstyp hin zu einer Finanzialisierung der Wirtschaft. Die zweite Verschiebung fand statt weg von einer industriellen Produktion hin zu Wissenschaft, Wissen und Information. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Teil der Reproduktionsarbeiten durch das Kapital neu organisiert. Ein Teil der reproduktiven Tätigkeiten sind zu wertschöpfenden Dienstleistungen geworden, die ArbeiterInnen käuflich erwerben können bzw. vielmehr müssen. Jedoch bedeutet dies bei weitem kein Ende der häuslichen Reproduktionsarbeit. Gleichzeitig wurden mit der fortschreitenden Durchkapitalisierung der Welt immer mehr Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt geworfen. Immer neue Standorte werden für das Kapital erschlossen. Die Schaffung der sogenannten freien Produktionszonen im globalen Süden und auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion finden nicht automatisch statt. Vielmehr ist es ein brutaler Prozess, begleitet durch Landgrabbing im globalen Süden und Privatisierung der ehemals staatlichen sowjetischen Wirtschaft. Diese Änderungen gehen mit der Verelendung ganzer Menschenmassen einher. Durch diese Maßnahmen wird eine Wahl der Produktionsstätten flexibilisiert, sodass bei Widerständen am jeweiligen Standort dieser jederzeit beliebig gewechselt werden kann. So wird die Möglichkeit für eine ständig einsetzende ursprüngliche Akkumulation geschaffen. Es findet zudem eine globale Kooperation zwischen den ArbeiterInnen im Produktionsprozess statt, aber eben nur im Produktionsprozess, nicht im menschlichen Miteinander. Obwohl sie miteinander kooperieren müssen, um ein Produkt herzustellen, bleiben sie vereinzelt. Die eben beschriebene Entwicklung hat zu einer Deindustrialisierung des Westens geführt. Gleichzeitig fand eine Verschiebung im Bereich des Arbeitsplatzes statt, vom Industriestandort zur Heimarbeit. Immer mehr Menschen arbeiten flexibel von zu Hause. Dadurch findet eine Entgrenzung der Arbeitszeit statt. Durch die Prekarisierung der männlichen Arbeit findet eine Verschiebung weg vom Einernährermodell hin zu einem Doppelverdienermodell statt. Das bedeutet, dass immer mehr Frauen auf dem kapitalistischen Arbeitsmarkt gespült werden. Mit dem Untergang des Fordismus und dem Rückgang des Kleinfamilienmodells wurden Frauen als Arbeitskraftbehältnisse, also als Trägerin der wahren Arbeitskraft, erstmals wieder wahrgenommen. Frauen können im Kapitalismus als industrielle Reservearmee benannt werden. Und auch hier kommt der Staat ins Spiel. Denn immer dann, wenn die Wirtschaft Frauen als Arbeitskraftbehältnisse braucht, werden staatliche Subventionen bzw. Unterstützungen erlassen. Wenn die Wirtschaft sie nicht braucht, wird ihr das Hausfrauendasein schmackhaft gemacht. Trotz zahlreicher, immer wieder auftretender Krisen ist der Kapitalismus bis heute auf diese Weise organisiert. Im Folgenden möchte ich der Frage nachgehen, welche Folgen die Entwicklung des Kapitalismus auf die Reproduktionsarbeit und das damit einhergehende Geschlechterverhältnis hat. Wie bereits erwähnt, fand eine Ausweitung auf weibliche Beschäftigung statt, die mit der Prekarisierung männlicher Lohnarbeit einherging. Sie arbeiteten damals wie heute häufig in informeller Ökonomie unter dem Existenzminimum oder im Dienstleistungssektor mit dem Fokus auf Reproduktionsarbeiten. Gleichzeitig wird von Frauen immer noch verlangt, einen großen Teil der Reproduktionsarbeit zu leisten. Das bedeutet, dass Frauen einer doppelten Vergesellschaftung unterliegen. Sie müssen dem Mann gleich ihre Arbeitskraft auf dem kapitalistischen Arbeitsmarkt verkaufen und sich dort als einzelnes Individuum verorten. Während ihnen die Zuständigkeit für die immer noch unsichtbare Reproduktionsarbeit zugesprochen wird. Dadurch wird ein weibliches Leitbild produziert, was es kaum zulässt, über die erfahrene Überlastung zu sprechen, da diese gesellschaftlich als Norm gilt. Gesamtgesellschaftliche Probleme werden als Privatprobleme verschleiert und dadurch kommt es zu einem prekären Selbstbezug in der weiblichen Sozialisation. Gleichzeitig müssen immer mehr reproduktive Tätigkeiten auf den Dienstleistungssektor ausgelagert werden. Hier findet, wie wir noch später sehen werden, eine Verschiebung der Reproduktionstätigkeiten auf migrantische und proletarische Frauen statt. Das ganz klassische Beispiel von der osteuropäischen Haushaltshilfe zum Beispiel oder Altenpflegerin, die in Privathaushalten arbeitet. Das sorgt dann zusätzlich für eine Verschiebung von der Krise der Reproduktion, da diese Frauen in ihren Herkunftsländern auch für die Reproduktionsaufgaben zuständig sind bzw. wären. Im Zuge des Landgrabbings im globalen Süden kam es immer wieder zu Widerstand durch Frauen, die sich nicht von der Subsistenzwirtschaft abwenden wollen, da diese die Grundlage des menschlichen Überlebens vor Ort ist. Ohne diese sind sie frei von jeglichen Produktionsmitteln und geraten in eine Abhängigkeit. Gleichzeitig finden im globalen Norden Konferenzen statt, in denen PolitikerInnen darüber debattieren, wie sie den globalen Süden weiter durchkapitalisieren können und so Landgrabbing verschleiern. Oftmals dann eben auch unter dem Deckmäntelchen des sogenannten staatlichen Feminismus. Das war zum Beispiel das Deckblatt sozusagen unseres Vortrags, zeigt genauso eine Konferenz. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass im globalen Süden, ähnlich wie zu der Zeit der ursprünglichen Akkumulation in Europa, widerständige Frauen als Hexen markiert und verfolgt werden. Dies geschieht im Namen des abendländischen Exportprodukts des Christentums, in Form der evangelikalen Sekten vor allem. Zeitgleich wurden trotz zahlreicher Fortschritte bei den industriellen Produktionsmitteln im Verhältnis kaum ein Fortschritt in der Technik der Hausarbeit erzielt. Dies liegt einerseits daran, dass das Kapital nur in Sektoren investiert, von denen es sich einen extra Mehrwert verspricht. Andererseits ist eben ein großer Teil der reproduktiven Arbeit mit affektiven Handlungen verbunden, die nicht einfach von Maschinen übernommen werden können. Gleichzeitig können wir beobachten, dass im Neoliberalismus noch mehr Zeit für Reproduktion aufgrund von staatlichen Kürzungen abverlangt wird. Die Arbeit wird dann meist von weiblichen Angehörigen übernommen. So werden zum Beispiel Patientinnen in Krankenhäusern vor ihrer tatsächlichen Genesung entlassen. Die Nachbehandlung muss dann von zu Hause aus übernommen werden. Umdrehen können wir eine Finanzialisierung der Reproduktionsarbeit beobachten. Das bedeutet, dass für reproduktive Tätigkeiten immer mehr Kredite aufgenommen werden müssen. Beispiele dafür sind der Studienkredit oder Kredite, um Wohnraum zu erwerben. Durch die Verschuldung sind die Menschen noch abhängiger von ihrer Lohnarbeit und neigen deutlich weniger zum Aufstand, weil sie eben Sorge um ihre Existenz haben. Ich habe jetzt im geschichtlichen Teil dargestellt, dass Geschichte nicht linear verläuft, sondern sich dialektisch durch Kämpfe entwickelt. Im Folgenden möchte ich kritisch die drei großen feministischen Strömungen beleuchten und aufzeigen, an welcher Stelle es möglich war, für den Staat diese Kämpfe vermittelnd zum Kapitalismus zu nutzen. Dabei möchte ich verdeutlichen, dass jegliche staatliche Institutionalisierung ideologisch geformt ist. Im Fazit werde ich auf die vierte große feministische Strömung, den materialistischen Feminismus, eingehen und aufzeigen, wie dieser konstituiert sein muss, um nicht staatlich adaptiert zu werden. Der Differenzfeminismus oder auch kulturelle Feminismus rückte etwa Mitte der 80er Jahre verstärkt in den Vordergrund feministischer Theorie und Praxis. Der Differenzansatz betont im Gegensatz zum Gleichheitsfeminismus die Verschiedenheit der Geschlechter. Er hebt die weiblichen Besonderheiten hervor und tritt dazu an, die damit assoziierten gegensätzlich zu den männlich konnotierten Eigenschaften aufzuwerten. Wie die meisten Theoriekonzepte, so war auch der Differenzansatz kein homogener. So gab und gibt es Vertreterinnen, die das Frausein mystifizieren, hippieske Ausformungen vertreten und den Weltfrieden hergestellt sehen, wenn Frauen an der Macht wären. Es geht hier vom Matriarchatsfeminismus bis zum esoterischen Feminismus, der mit Initiationsriten und Mythologien um sich schmeißt. Andere hingegen sehen sich als antikapitalistische Bewegung. Und auch die Entstehung der beschriebenen Differenz zwischen Frauen und Männern wird unterschiedlich hergeleitet. So gehen einige davon aus, dass es sich um biologische Unterschiede handle. Andere Theoretikerinnen gehen im Gegensatz dazu von einer sozialisationsbedingten Unterschiedlichkeit aus. Es geht in weiten Teilen des Differenzfeminismus nicht unbedingt darum, eine natürliche Weiblichkeit zu definieren, sondern vielmehr um die Feststellung, dass in unserer männlich strukturierten und dominierten Gesellschaft das Weibliche sich lediglich durch das Männliche definiert und nur in diesem Zusammenhang verstanden werden kann. Weiblichkeit kommt hier also nur in Ableitung von Männlichkeit zustande als das Defizitäre. Demgegenüber versucht der Differenzfeminismus, weibliche Positionen aus sich heraus und in Differenz zueinander zum Sprechen zu bringen. So sollten Frauen also nicht an die männliche Ordnung angepasst werden, sondern die Ordnung an sich verändert werden. Weibliche Denkmuster, Verhaltensweisen und Eigenschaften positiv besetzt und die Perspektive der Frau in der Gesellschaft sichtbar gemacht werden. Dem Differenzfeminismus wird oftmals vorgeworfen, die Kategorie Frau zu naturalisieren und zu verfestigen und damit zur Reproduktion der Geschlechterdifferenz beizutragen. Mit Differenz war jedoch schon immer mehr gemeint als die Differenzkategorie Mann-Frau. So wurden zudem in theoretischen wie auch praktischen Ausformungen Differenzen zwischen Frauen und Differenzen in jeder Frau selbst betrachtet. Es geht also nicht darum, Frauen als das andere zu betrachten, das dem männlichen Strukturprinzip abweichende und anzupassende. Themen wie Mutterschaft, Erziehung, Stillen etc. wurden in den 70er und 80er Jahren durch die Differenzfeministinnen in den Diskurs der Frauenbewegung verstärkt eingebracht. Diese kritisierte sowohl den gesellschaftlichen Umgang mit Elternschaft als auch den Umgang mit Müttern in der eigenen Bewegung. Hatten Frauen in der linken Szene Kinder, wurde das als Privatproblem abgetan. Hausfrauen wurden lediglich mitleidig belächelt. Und da kann man, glaube ich, ganz ehrlich zu sich selber sein, dass die linke Szene da auch heute nicht wirklich weiter ist. Im Gegensatz dazu stellten die Differenzfeministinnen fest, dass eine Frauenbewegung ohne Mütter zum Scheitern verurteilt sei. Es müsse Frauen sowohl möglich sein, sich gegen Kinder zu entscheiden, als auch die Lebensrealitäten und Bedürfnisse der Mütter in politischen Forderungen mitbedacht werden. Die differenzfeministische Bewegung verstand sich insbesondere durch die so aufkommende neue Form der Mütterlichkeit zu großen Teilen als antikapitalistische. So wurde an den vorherrschenden Erziehungsmethoden, die Kinder mit großer Strenge und Disziplin behandelten, kritisiert, dass sie dazu dienen würden, Kinder besonders gut in den Kapital- und Verwertungsprozess einzupassen. Hier wurde betont, dass Schwangerschaft, Geburt und Kindererziehung nicht unter die Kriterien der Verwertungslogik unterworfen werden dürfen. Konträr zu den bisher vorherrschenden Erziehungsmethoden sollten nun die Wünsche der Kinder und Mütter im Mittelpunkt stehen. Die vermeintliche Intuition der Mutter wurde hervorgehoben. Ein großer Wert wurde hierbei auf Körperlichkeit, Nähe und Bedürfnisorientiertheit gelegt. Durch eine kollektive Kindererziehung sollte der Mehraufwand, den diese Art der Erziehung bedeutet, verteilt werden. Kinder sollten zudem in alle Bereiche des öffentlichen Lebens integriert werden, denn nur so könne die Mutter aus ihrer Isolation befreit werden. Besonders dem Stillen wurde innerhalb der Bewegung große Beachtung geschenkt. Es wurde angemerkt, dass ein kapitalistisch-patriarchaler Arbeitsmarkt freie, also von Kindern freie Mütter brauche. Dies stehe beispielsweise dann eben konträr zum Stillen. Zwar wurde auch da schon die Gefahr gesehen, dass durch den erheblichen Mehraufwand und die dadurch noch stärkere Anbindung der Frau ans Kind Frauen wieder vermehrt auf ihre gesellschaftliche Funktion als Mutter zurückgeworfen würden. Jedoch überwog die Hoffnung, dass die Frauen, die sich bewusst für Kinder entschieden hatten, hierdurch neue Formen der Selbstverwirklichung erfahren würden. Nicht beachtet wurde, dass der Kapitalismus viele Forderungen integrieren kann. So wurden einige Forderungen der Bewegung übernommen, andere hingegen nicht. Diejenigen, die integriert wurden, wurden verabsolutiert, institutionalisiert und wandelten sich zu neuen Dogmen. Auch wenn die Frauenbewegung den Handlungsspielraum von Frauen erweitern wollte und neue Dogmen vermeiden wollte, ist gerade das in letzter Konsequenz passiert. Denn die Forderungen wurden ohne grundlegende gesellschaftliche Veränderung integriert. und so wurde der reaktionäre Mütterlichkeitskult entgegen der eigentlichen Bestreben verschärft. Und so ist, wie schon Marx sagte, der Weg zur Hölle jedoch mit guten Absichten gepflastert. Das Idealbild des Mutterseins ist heute ein 24-Stunden-Job. Besonders in den ersten Jahren des Kindes gilt es besonders bindungs- und bedürfnisorientiert zu handeln. Bedürfnisorientiert an denen des Kindes bis hin zur völligen Selbstaufgabe der eigenen Person. Besonders das erste Jahr ist nach wie vor die Mutter größtenteils die Person, die zu Hause bleibt und die Fürsorgetätigkeit übernimmt. Das Bild der intuitiven Mutter hat sich weitestgehend durchgesetzt. Die Mutter habe eben auf fast mystische Weise das beste Gespür, was ihr Kind brauche, und könne dementsprechend auch am besten seine Bedürfnisse erfüllen. Der gute, emanzipierte Mann wechselt zwar auch mittlerweile mal die Windel, der Großteil der Arbeit verbleibt jedoch nach wie vor bei Frauen. Die Bindung der Mutter zu ihrem Kind stellt sich in dieser Ideologie natürlich durch Stillen und Schwangerschaft her, während die des Vaters zu seinem Kind erst mühsam aufgebaut werden müsse. Das Kind soll optimalerweise mindestens 6 Monate vollgestillt werden. Das heißt eigentlich alle 3 bis 4 Stunden. In der Realität wird den meisten Frauen aber geraten, nach Bedarf zu stillen, was dann im schlimmsten Falle im Prinzip dauerhaft heißt. Die hochgehaltene Körperlichkeit soll durch das permanente Tragen des Säuglings gegeben werden. Offensichtlich wird hier, dass diese Anforderungen nicht mit einem kapitalistisch getakteten Lohnarbeitstag vereinbar ist, und durch die dogmatische Durchsetzung dieser Anforderungen bleibt für die meisten Eltern die Entscheidung über die Hauptverantwortung eine Art natürliche. Arbeit formt Menschen, und so wird durch die intensive und zeitaufwendige, selbstlose Hingabe im ersten Jahr die primäre Bezugsperson des Kindes festgeschrieben. Wenn der Mann schnell nach der Geburt wieder in die Lohnarbeit zurückkehrt und statistisch gesehen sogar mehr arbeitet als vor der Geburt, ist es nicht verwunderlich, dass Väter sich oftmals von ihren Kindern entfremden. Das gilt jedoch nicht als problematisch, soll der Vater doch in den folgenden Jahren dem Kind andere Bereiche nahebringen, ihm Autonomie und die Loslösung von der Mutter ermöglichen. Da die Sorgearbeit nach wie vor mit Liebe und Hingabe definiert wird, macht sich eine Frau, die sich diesen Anforderungen widersetzt, leicht verdächtig, ihr Kind nicht genug zu lieben, und gilt vor sich und anderen schnell als Rabenmutter. Kinder sind nach wie vor bei weitem nicht in alle Lebensbereiche integriert. Sie verbleiben im Nicht-Öffentlichen und so ihre Mütter. Auch die freie Bewegung und Entfaltung von Kindern wird heute durch ein immens verstärktes Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis unterbunden. Der plötzliche Kindstod, Pädophile, die an jeder nächsten Ecke lauern würden, erweitern massiv die Eingebundenheit der Frau und die gegenseitige Abhängigkeit von Mutter und Kind. Der Markt für Baby- und Kinderausstattung ist in den letzten Jahren explodiert. Dieser Markt instrumentalisiert die vorherrschenden Ängste und Anforderungen, die an Eltern bzw. in der Realität vor allem an die Mutter gestellt werden. So muss, wer nicht quasi Mitschuld an einem potenziellen plötzlichen Kindstod haben möchte, Kameras im Kinderzimmer installieren und spezielle Matratzen, die jeden Atemzug des Kindes überprüfen, verwenden. Und auch die Förderung, die in jeglichen Ratgebern ganz weit oben steht, ist ein kostspieliges Unterfangen und fängt schon kurz nach der Geburt an. Wer hier nicht mit seinem Kind zum P-Kip, zur Babymassage und zum Babyschwimmen geht, hat im Prinzip schon vorprogrammiert, dass sein Kind eine psychische Störung entwickelt. Und so bleibt die Rolle der Frau schon allein aus zeitlichen Gründen die der Mutter und die des Vaters, eben dann auch des Geldverdieners, weil diese ganzen Sachen wollen bezahlt werden. Auch das immer mehr postulierte, Mütter müssen sich auch mal Zeit für sich nehmen, am besten noch fit, sportlich und engagiert sein, kann in diesem Zusammenhang nur als weitere Anforderung gesehen werden, die unter den gegebenen Verhältnissen einfach überhaupt nicht leistbar ist. Zeitgleich werden aktuell zahlreiche staatliche Programme installiert, die Frauen so schnell wie möglich wieder in die Lohnarbeit bringen sollen. Dabei wird nicht hinterfragt, dass ein getakteter Lohnarbeitstag nicht zu einem kindlichen Alltag passt, geschweige denn zu dem Bild, was von der vermeintlich guten Mutter kreiert wird. Hier entsteht eine Doppelbelastung, an der die Frauen nur scheitern können. Die ideologische bis mystifizierende Aufladung der Mutter trägt außerdem dazu bei, dass Frauen nach wie vor ohne besondere Gegenwehr die Hauptarbeit der Kindererziehung übernehmen. Niemand möchte seinem Kind wissentlich Schaden zufügen oder sich verdächtig machen, nicht genügend Liebe für den Nachwuchs aufzubringen. Und so erleben Mütter Druck von allen Seiten und teils widersprüchliche Anforderungen, denen sie nicht gerecht werden können. In den letzten Jahren wurden verschiedene Unterstützungsprogramme, vor allem für Mütter von staatlicher Seite, installiert. Diese traten vorgeblich dazu an, die Überforderung und Belastung der Mütter zu reduzieren. Bei all den institutionalisierten Unterstützungsangeboten geht es jedoch bei näherer Betrachtung weniger um das Wohl des Kindes, geschweige denn das der Mutter, sondern vielmehr darum, Entwicklung zu fördern, also gut verwertbare Arbeitskräfte zu produzieren. Die Intention des Staates wird so in die Eltern implementiert. Durch die ideologische Aufladung und die Herstellung eines permanenten Schuldgefühls fungiert die Familie so als Zuliefererbetrieb für das Kapital und ganz nebenbei werden Bedürfnisse geschaffen, die wiederum kapitalistisch verwertbar sind. Durch die Aufgabe der kollektiven Kindererziehung hat sich die Ideologie der bürgerlichen Kleinfamilie und die über sie vermittelte Abwälzung der Reproduktionsarbeit auf die Frau weiter verschärft. Die Illusion von Sicherheit und Geborgenheit fernab des zurichtenden Alltags im Kapitalismus, also die erfahrenen Widersprüche zwischen eigenen Bedürfnissen und zurichtenden Verhältnissen, wird nach wie vor durch die Gründung der Kleinfamilie vermeintlich aufgelöst. Das Idealbild der Familie impliziert einen Ort, abseits von Konkurrenz, Leistungsdruck und Härte und im Gegensatz zur entfremdeten Arbeit wird die Familiengründung zum Sinn des Lebens hochstilisiert, in der eben dann das Verhältnis zum Kind als unentfremdet und selbstbestimmt erscheint. Dadurch, dass die Schwierigkeiten, der Druck und die Isolation, die in unserer Gesellschaft mit Kindererziehung einhergehen, individualisiert werden, steigt das Schuldbewusstsein der Einzelnen und damit auch der Druck. Und so löst sich in den allermeisten Fällen das implizierte Glücksversprechen der Familiengründung nicht ein. Ganz zu schweigen davon, dass die Familie bzw. das eigene Zuhause nach wie vor für Frauen der gefährlichste Ort ist. Auch wenn heute der Ruf nach Frauen an den Herd nicht mehr so großen Nährboden findet wie noch vor einigen Jahren, führen neoliberale Ideologien, die Erziehungs- und Pflegearbeit in die Kleinfamilie verweisen, nicht weniger zu prekären Lagen, in denen sich hauptsächlich Frauen wiederfinden. Sie fokussieren sich auf die bürgerliche Kleinfamilie als Institution, in der Reproduktionsarbeit kostengünstig bis umsonst verrichtet wird. Der ideologisch aufgeladene Schutz der Familie dient hier offensichtlich Partialinteressen, also den Interessen des Kapitals. Das tradierte und ideologisch aufgeladene Familienverständnis reproduziert dabei Geschlechterhierarchien. Männer profitieren sowohl individuell als auch gesellschaftlich vom Familismus. Wo vormals die bürgerliche Rechtslosigkeit das Patriarchat abgesichert hat, ist heute der ideologische Familismus die Stütze zur Konservierung des männlichen Stellvertreteranspruchs. Denn seit der Etablierung der Kleinfamilie ist die familiale Struktur, die Wünsche des Ehemanns, die Sozialpolitik und die wirtschaftliche Notwendigkeit maßgeblicher Ausgangspunkt für die Möglichkeit von Frauen in öffentlichen Sphären zu agieren. Der Gleichheitsfeminismus bezieht sich auf Simone de Beauvoir und ihr Hauptwerk Das andere Geschlecht. Der Hauptgedanke dieses Buches und der Leitspruch der Gleichheitsfeministinnen ist der Satz: Man ist nicht als Frau geboren, man wird es. Mit diesem Satz war de Beauvoir eine der ersten, die Sozialisationshypothesen in Bezug auf Geschlechtlichkeit formulierte und somit den Unterschied zwischen Sex und Gender aufmachte. Unter Sex versteht man das biologische Geschlecht, wohingegen Gender das soziale Geschlecht ist. Gender fasst das, was wir innerhalb des Sozialisationsprozesses lernen, um uns wie eine Frau oder ein Mann zu verhalten. Darüber hinaus setzt sie Männer und Frauen im Geschlechterverhältnis zueinander und arbeitet heraus, wie diese innerhalb ihrer Sozialisation lernen, sich ihre Umwelt zu erschließen. Dazu führt sie die Begrifflichkeiten Immanenz und Transzendenz ein. Immanenz bedeutet Naturverfallenheit, wohingegen Transzendenz die Überwindung der Naturverfallenheit durch die Beherrschung der Natur bedeutet. Hier entsteht das Subjekt. Es zeichnet sich aus durch die Unterwerfung von innerer wie äußerer Natur. Zitat nach Dornis: Sein Kern ist die Selbstunterwerfung des einzelnen Menschen, ohne den eine vermittelte und versachlichte Gesellschaft undenkbar wäre. Die für diese Gesellschaft nötige Herrschaft über die Natur, besonders die innere, spiegelt sich innerhalb der menschlichen Gattung als Unterwerfung von Frauen wider. Durch die bürgerliche Subjektkonstitution, die sich durch die vermeintliche Überwindung und Beherrschung von Natur auszeichnet, muss alles Natürliche wie Geburt, Liebe, Fürsorge, Tod auf die Frau projiziert werden. Nur in der Abgrenzung zu ihr kann sich das Subjekt konstituieren. In Abgrenzung zu allem Rationalen, was männlich konnotiert bleibt, wird das Weibliche gesetzt. So ist das bürgerliche Subjekt auf ein antagonistisch zu bestimmendes Gegenstück angewiesen. Und so kann auch heute von der Frau als dem anderen Geschlecht gesprochen werden. Zitat nach Simone de Beauvoir: Sie wird bestimmt und unterschieden mit Bezug auf den Mann, dieser aber nicht mit Bezug auf sie. Sie ist das Unwesentliche angesichts des Wesentlichen. Er ist das Subjekt, er ist das Absolute, sie ist das Andere. Das Subjekt kann sich demnach nur konstituieren, indem es sich entgegensetzt, wieder Zitat nach de Beauvoir. Es hat das Bedürfnis, sich als das Wesentliche zu bejahen und das Andere als das Unwesentliche, als Objekt zu setzen. Hieraus ergibt sich zum einen die Objektifizierung der Frau durch den Mann und zum anderen die männliche Überlegenheit, welche auf der Abwertung der Frau und allem Weiblichen basiert. Ein weiterer wichtiger Punkt bei de Beauvoir ist ihr Freiheitsbegriff. Freiheit ist bei ihr als historische Idee zu verstehen, bei der die wahre Natur des Menschen verwirklicht wäre. Diese wahre Natur des Menschen fällt bei ihr dann eben mit der des Mannes, also der Fähigkeit zur Transzendenz, zusammen. Denn er ist eben aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse zunächst alleinig zur Transzendenz fähig. Er ist nämlich in der Lage, Objekte zu setzen, diese zu begehren und sich so die Welt zu erschließen. Dazu ist laut de Beauvoir Aggressivität nötig, welche sie positiv konnotiert. Sie meint mit Aggressivität kein grenzüberschreitendes Verhalten, sondern lediglich die Fähigkeit, Punkte außerhalb seiner selbst zu setzen und sie so zu erschließen. De Beauvoir sieht den größten Nachteil der Frau in ihrer Gebärfähigkeit. Darum spricht sie sich stark für Verhütungsmittel, geringere Geburtenraten und technischen Fortschritt aus. So kämpften besonders Gleichheitsfeministinnen unter anderem durch die Kampagne »Mein Bauch gehört mir« um die Abschaffung des Paragraphen 218. De Beauvoir setzt in ihrer Analyse die Hausarbeit der Lohnarbeit gegenüber. Letztere wird von de Beauvoir als alleinig erstrebenswert wahrgenommen. Sie spricht in diesem Zusammenhang Hausfrauen nicht ihren harten Arbeitstag ab, jedoch sieht sie darin keinen Mehrwert. Sie arbeitet auch heraus, dass es mitnichten ausreicht, dass Frauen einen ernstzunehmenden Beruf erlernen und ausüben, um gesellschaftlich die gleiche Anerkennung zu erlangen wie Männer. Da Phallus, sprich Männlichkeit und Transzendenz, zusammenfallen und es keinen Widerspruch zwischen Mann und Mensch gibt. Heute wie damals würde es aber auch nicht zum gewünschten Ziel führen, wenn Frauen sich in ihrer Äußerlichkeit, ihrem Verhalten etc. voll und ganz dem Mann anpassen, da an dieser Stelle ein Widerspruch zur gesellschaftlichen Erwartungshaltung eintritt, der mit Abwertungsmechanismen zusammenfällt. So versuchen Frauen nach wie vor beides zu sein, wie eine Frau und ein Mann. An dieser Stelle klingt die doppelte Vergesellschaftung an. Zudem müssen sie deutlich härter arbeiten als Männer, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Und darum geben sich Frauen nach de Beauvoir mit durchschnittlichen Arbeitsstellen zufrieden und flüchten durch die Hintertür der Heirat und Ehe wieder in die Immanenz. Mit diesen Ausführungen war de Beauvoir eine der ersten, die sozialpsychologisch das Verhältnis von Männlichkeit und Weiblichkeit analysiert und Frauen ermöglicht, sich ihrer Lage bewusst zu werden. Jedoch hat de Beauvoir in ihrer Analyse Punkte, die kritisch zu beleuchten sind und die den Gleichheitsfeminismus für eine staatliche Adaptierung anfällig machten. Kritisch zu beleuchten ist die Idealisierung der Lohnarbeit. Frauen sollen Männern nacheifern. Auch sie sollen ein Arbeitskraftbehältnis sein. Freiheit wird hier zu der Freiheit, sich auszusuchen, an wen Frauen sowie Männer ihre Arbeitskraft verkaufen. De Beauvoir sieht den Menschen nicht als von einer kapitalistischen Gesellschaft zugerichtet. Für sie ist das Subjekt nicht das historische Produkt einer bürgerlich-kapitalistischen Vergesellschaftung, sondern ein Mensch, dem spezifische Eigenschaften und Möglichkeiten innewohnen. Darum vermag sie nicht, die Frau in Beziehung zum Kapital zu setzen und die doppelte Ausbeutung von Frauen zu verstehen. Sie erliegt hier dem Fetisch, den der Kapitalismus mit sich bringt. Sie arbeitet, wie auch schon zahlreiche Philosophen vor ihr, mit der Aufspaltung zwischen Vernunft und Natur. Vernunft ist zwar Natur gegeben, muss aber erst hergestellt werden. Sie ist das andere zur Natur. Bei de Beauvoir fällt Vernunft und Natur zusammen, zumindest eben in Bezug auf die männliche Natur, in welcher auch für sie die Freiheit schlummert. So muss nach ihrer Analyse der menschliche Körper nicht mehr in einem äußerst brutalen Prozess, welchen Marx die ursprüngliche Akkumulation nennt, diszipliniert werden, sondern ist aus sich heraus arbeitswütig. Ihr Freiheitsbegriff deutet auf eine Internalisierung von Herrschaftsprozessen hin. Darum verkennt sie die Rolle der Reproduktionsarbeit für den Kapitalismus. Auf dieser Grundlage ist es nicht verwunderlich, dass sie Hausfrauen als parasitär darstellt und das Kein-Kind-Modell propagiert. Jedoch findet durch de Beauvoir und eine unkritische Rezeption ihrer Werke einen Ausschluss von Frauen statt, die Muttersein als Lebensrealität haben, sowie eine Durchrationalisierung des menschlichen Lebens. Von den VertreterInnen des Gleichheitsfeminismus wurden zahlreiche Fortschritte errungen. Jedoch wurde nicht bedacht, dass es in einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft keine Entscheidungen frei von Zwängen gibt. Auch berichten viele Mütter davon, dass ihre Lebenssituation nicht nur nicht gesehen wurde, sondern dass sie aufgrund der Kein-Kind-Politik auch aktive Ausschlüsse erfuhren. So fand an vielen Stellen eine Institutionalisierung des Gleichheitsfeminismus, zum Beispiel in Form von Gleichstellungsreferaten an der Uni, zahlreichen staatlichen Strukturen und Gesetzen statt, die im Folgenden näher beschrieben werden. In einem nächsten Schritt wird verdeutlicht, warum diese eingeführten Regelungen und Strukturen nur einen feministischen Anstrich haben, aber weder für die Befreiung der Frau noch die der gesamten Menschheit als sinnvoll erachtet werden können. Beim Ehegattensplitting wählt der Besserverdienende eine günstigere Steuerklasse aus. Der Besserverdienende zahlt weniger und der Schlechterverdienende mehr Steuern. Unterm Strich hat das Paar bzw. die Familie mehr Geld. Dem Ehegattensplitting liegt nach wie vor das Einverdienermodell zugrunde, bei dem die Familie als eine Einheit konstruiert wird, die für die Lebensdauer besteht und in der man gegenseitig füreinander Verantwortung übernimmt. Diese Leistung ist ein freiwilliges Angebot staatlicherseits. Also man muss dieses Ehegattensplitting nicht machen. Insbesondere den Grünen ist das Ehegattensplitting ein Dorn im Auge, da eine solche Leistung Frauen nicht ermutigen, ja gar entmutigen würde, arbeiten zu gehen. Anreize, die Frauen nicht dazu ermutigen würden, möglichst voll in den Beruf einzusteigen, wären abzuschaffen. Sie befürchten, dass im Falle einer Trennung Frauen durch das Ehegattensplitting eher von Altersarmut und Hartz IV betroffen sind. Hier wird die Ehe nicht als eine Wirtschaftsallianz, bei dem die Gehälter als eins zusammengeworfen werden, sondern als eine romantische Sentimentalität verstanden. Den Grünen kann es an dieser Stelle auch entgegengesetzt zu ihrer Behauptung nicht um Selbstbestimmung, Freiheit und ein Ende der staatlichen Einmischung gehen. Vielmehr geht es darum, ein eigenes Bild von Ehe als romantisches Konstrukt durchzusetzen, in dem jeder für sich selbst sorgt und dadurch individualisiert wird. Gleichzeitig ist zu sagen, dass es innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft nur eine falsche Freiheit geben kann, da jede Entscheidung aufgrund wirtschaftlicher Zwänge getroffen wird. Idealismus kann man sich nicht immer leisten. So kann die Entscheidung zur Ehe und dem Ehegattensplitting vordergründig auf einer freiwilligen Basis getroffen worden sein. Diese fußt aber auf ökonomischen Zwängen. Ökonomische Zwänge sind häufig die Grundlage für Abhängigkeiten im Geschlechterverhältnis, da immer noch mehr Frauen halbtags arbeiten und sich zusätzlich nach getaner Lohnarbeit um Kinder und Haushalt kümmern. Diese Abhängigkeit ist in sich schon gewaltförmig, da an dieser Stelle Frauen deutlich weniger Zugang zu finanziellen, sozialen und kulturellen Ressourcen haben. Jedoch wird die Abschaffung des Ehegattensplittings nicht die Ungleichheit im Geschlechterverhältnis auflösen. Und auch ohne Ehegattensplitting werden Frauen nach einer Trennung oder im Alter von Hartz IV und Altersarmut betroffen sein. Ähnliches spielt sich in der Diskussion um Kita-Ausbau und Betreuungsgeld ab. Wenn wir davon ausgehen, dass der Kapitalismus mit seiner Verwertungslogik in der aktuellen Ausformung Familien dazu zwingt, dass sowohl Mutter als auch Vater arbeiten gehen, dann muss in diesem Fall gewährleistet sein, dass die Kinder anderweitig betreut werden. Darum wurde mit dem Kita-Ausbau und der Etablierung der Institution Tagesmutter ein Angebot geschaffen, um diese Betreuung sicherzustellen. Bei einer näheren Betrachtung fällt jedoch auf, dass hier lediglich eine Verlagerung der Sorgearbeit stattfindet. Meist arbeiten Frauen in Kitas oder als Tagesmütter in prekären Arbeitsverhältnissen. In den letzten Monaten wurden die Arbeitsbedingungen der Tagesmütter immer wieder in den Medien thematisiert. Diese arbeiten sehr vereinzelt, teilweise 50 bis 60 Stunden die Woche. Ihre Arbeitszeiten sind flexibilisiert und sie sind sogenannte Freiberuflerinnen. Konkret bedeutet das, dass sie sich selbst versichern müssen und auch eine Rente im klassischen Verständnis nicht in Sicht ist. Dieses Arbeitsverhältnis klingt bei weitem nicht nach der Vermeidung von Altersarmut. Doch nicht etwa diese Arbeitsbedingungen erregten die Gemüter der sogenannten staatlichen FeministInnen, sondern konservativer Seite eingeführte Betreuungsgeld in Höhe von 150 Euro. 150 Euro werden wohl kaum jemanden ernsthaft davon abhalten, arbeiten zu gehen oder gar den Lebensunterhalt einer Familie sichern. Vielmehr war das Betreuungsgeld eher ein kleiner Bonus für Familien, die zuvor bereits von nur einem Lohn leben konnten. Kurz gesagt, für die Besserverdienenden. Nebenbei erwähnt, profitieren TransferleistungsbezieherInnen von der Leistung des Betreuungsgeldes überhaupt nicht, da ihnen die Leistung auf den Transferleistungsbezug angerechnet wird. Gleichzeitig wird und wurde die Diskussion um das Betreuungsgeld von dessen KritikerInnen rassistisch und sozialchauvinistisch aufgeladen. So wurde in der Diskussion oftmals unterstellt, dass MigrantInnen und TransferleistungsbezieherInnen ihre Kinder den Bildungseinrichtungen entziehen würden, um finanziell davon zu profitieren. 2007 wurde das Elterngeld eingeführt. Es soll den Eltern ermöglichen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und sich um ihre kleinen Kinder zu kümmern. Das Elterngeld kann für 12 bzw. 14 Monate maximal beantragt werden. Das Elterngeld ist im Gegensatz zu dem vorhergegangenen Erziehungsgeld eine Lohnfortzahlungsleistung, bei der ca. 75% des vorherigen Einkommens gezahlt werden. Ist man in Transferleistungsbezug, so erhält man überhaupt kein Elterngeld, da auch das auf das ALG II angerechnet wird. An dieser Stelle wird umso deutlicher, dass sich der Staat weder für die Kinder noch für die Frauen an sich interessiert. Es geht ihm nicht darum, Kinderarmut, die immer auch Armut der Eltern bedeutet, zu senken. Vielmehr geht es darum, einen Anreiz für die besser verdienenden Frauen, also Frauen der Mittelschicht, zu schaffen, Kinder zu bekommen. Hierdurch werden also staatliche Regulierungen vorangetrieben. Denn der Staat möchte nur für bestimmte gesellschaftliche Klassen Anreize schaffen, jene Klassen, die für das Kapital den größten Mehrwert generieren. Seit einigen Jahren werden immer mehr Unternehmen als sogenannte familienfreundliche Unternehmen deklariert. Hier wird der Anschein geweckt, dass ein getakteter Lohnarbeitstag mit den Bedürfnissen eines Kindes übereinstimmen könnte. Bei einem familienfreundlichen Unternehmen werden Teile der Reproduktionsarbeiten wie Kinderhüten, Essen zubereiten, Wäsche waschen etc. entweder an private Dienstleistungsunternehmen delegiert oder in eigene Sparten des Unternehmens verlagert, in denen diese dann von vermeintlich schlechter ausgebildeten Arbeitskräften, was bedeutet schlechter bezahlten Arbeitskräften, ausgeführt werden. In der Realität sind das alle in den meisten Fällen migrantische oder proletarische Frauen. Obwohl das Elterngeld sowohl von der Mutter als auch von dem Vater beansprucht werden kann, sind es immer noch deutlich mehr Frauen, die dieses beantragen. Nur 7% der Väter stellen einen Antrag auf 12 Monate Elternzeit. Nach der Elternzeit arbeiten die meisten Mütter lediglich in Teilzeit. Dieser Fakt unterstützt trotz einer formalen Gleichstellung in der Arbeitswelt eine gläserne Decke. Das bedeutet, dass immer noch mehr Männer in Führungspositionen gelangen als Frauen. Die Hoffnung von staatlicher Seite ist es, durch die Frauenquote Unternehmen dazu zu zwingen, auch Frauen in Führungspositionen einzustellen. Durch das Prädikat familienfreundlich versucht der Staat, diese Arbeitsstellen für Frauen mit Kindern attraktiver zu gestalten. Doch löst die Frauenquote die Ungleichheit im Geschlechterverhältnis bei weitem nicht. Vielmehr ist die Frauenquote ähnlich dem Elterngeld und dem familienfreundlichen Unternehmen ein Angebot, welches auf akademisch ausgebildete und hochqualifizierte Frauen zugeschnitten ist. Sie profitieren davon, während ein großer Teil der Reproduktionsarbeit auf proletarische Frauen umverteilt wird. Die Frauenquote werte ich als einen Versuch, staatlicherseits die Arbeitskraft von bestimmten Frauen in unserer Gesellschaft für das Kapital verwertbar zu machen. Auch bedeutet eine Gleichheit im Kapitalismus dann nicht nur mehr Frauen in Führungspositionen, sondern eben auch mehr Frauen in obdachlosen Einrichtungen. So ist festzustellen, dass durch die von mir benannten familienpolitischen Leistungen eine Abwälzung von Reproduktionsarbeiten auf proletarische und migrantische Frauen geschieht. Es findet, besonders in Anbetracht dessen, für wen die Leistungen gedacht sind und wer Anspruch auf sie hat, ein Klassenkampf von oben statt. Denn gut ausgebildete Frauen sollen trotz Kinder weiter für das Kapital ausbeutbar bleiben. Hier wird keine tatsächliche Befreiung, sondern eine Verlagerung und Verschleierung der Herrschaft im Geschlechterverhältnis erzielt. Die dritte große feministische Bewegung bzw. Theorie ist der Queerfeminismus, der besonders durch Judith Butlers Arbeiten in den 90ern geprägt und begründet wurde. Die queerfeministische Theorie kann als Theorie der Dekonstruktion der Geschlechter bestimmt werden. Sie zielt darauf ab, die Vorstellung einer einheitlich auf biologischen Voraussetzungen gründenden geschlechtlichen Identität zurückzuweisen und sowohl den Zusammenhang von Anatomie und Geschlechtsidentität als auch die Naturalisierung dessen als Diskurseffekte zu bestimmen. Sexualität und Geschlechtsidentität werden nach der Queer Theory innerhalb eines Machtgeflechts des Diskurses produziert, hervorgebracht und damit hergestellt. Diskurse bilden sich durch die Häufung spezifischer Aussagen. Aussagen, die in Beziehung zum Sagbaren stehen, sich wiederholen und gegenseitig stützen, etablieren so die Sichtweise auf einen Gegenstand oder Sachverhalt und erschaffen ihn damit. Diskurse werden hier also nicht als Zeichen und Repräsentation von Gegenständen verstanden, sondern als Praktiken, die, Zitat nach Foucault, systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. Der Diskurs bestimmt, was Menschen für denkbar oder undenkbar, sagbar oder nicht sagbar, erlaubt oder verboten halten. Diskurse, also die Gesamtheit der Sprechakte, werden hier als Träger von gültigem Wissen beschrieben, die über dieses Wissen Macht wiederum ausüben. Macht in dem Sinne, dass Diskurse zu einer Nachahmung hegemonialer und heteronormativer Geschlechterrollen zwingen. Diskurse materialisieren sich also dann im Handeln der Individuen. Das durch den Diskurs entstandene Wissen bildet so die Vorlagen des Handelns der Subjekte und demnach letztlich auch für die Gestaltung gesellschaftlicher Wirklichkeit. Und hier sieht man eben, dass dieses Verständnis im Prinzip in der entgegengesetzten Richtung läuft wie das materialistische Verständnis, was ja davon ausgeht, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Hier bestimmt das Bewusstsein das Sein. Nach Butler hat Sprache, die sich im Diskurs ausdrückt, hier also einen wirklichkeitserzeugenden Charakter. Sie schafft Wissen, Handeln und damit soziale und gesellschaftliche Tatsachen. Daher ist Sprache nicht als ein Abbild aktueller Realität zu verstehen, sie ist vielmehr selbst produktiver Teil bei der Schaffung der Realität. Die soziale und kulturelle Anordnung der Geschlechter besteht nach Butler aus anatomischem Geschlechtskörper, Sex, sozialer Geschlechterrolle, Gender, erotischem Begehren, Desire und ihrer Bezogenheit aufeinander. Der vorherrschende heteronormative Diskurs geht nach Butler auf in die heterosexuelle Matrix. Diese ordnet das Verhältnis von Sex, Gender und Desire normativ und erzwingt eine kohärente Identität. Kohärent, also anders gesagt anerkannt, ist eine Identität in der heterosexuellen Matrix nur bei der Deckungsgleichheit von Sex und Gender, der Annahme eines der beiden gegensätzlichen Geschlechter und bei gegengeschlechtlichem Begehren. Es wird also sowohl die Einteilung in Mann und Frau als auch das heterosexuelle Verlangen als Norm konstruiert. Nach Butler stellt sich Geschlecht innerhalb dieser Matrix her. Das geschieht durch die permanente Wiederholung von Praktiken, dem sogenannten Doing Gender. Doing Gender funktioniert sowohl über das alltägliche Verhalten als auch über die alltägliche Wahrnehmung. Ressourcen hierfür sind beispielsweise Kleidung, Mimik, Gestik und die Nutzung von Räumen. Geschlecht ist nach Butler also eine Nachahmung von etwas, für das es kein Original gibt. Es ist nicht als Form des Seins zu verstehen, sondern als Form des Handelns. Und da Handeln sich erst mit Zeit realisiert, gilt Geschlecht und Subjektwerdung als fortlaufender, produktiver Prozess. Im Queerfeminismus werden Frauen nicht als das Subjekt des Feminismus gesehen. Da das Subjekt Frau und ihre Identität innerhalb des Machtfeldes der heterosexuellen Matrix entsteht. Butler meint, dass durch die Setzung der Frau als Grundlage des Feminismus dieser machtvolle Prozess verschleiert und stabilisiert würde. Feminismus würde so die bestehenden Herrschaftsverhältnisse und Ausschließungsprozesse unterstützen. Da sich nach Butler Geschlecht und die damit einhergehenden Normen prozesshaft herstellen müssen, sind sie für Veränderungen offen. Denn der hegemoniale Diskurs konstruiert ein Ideal, das Individuen zwar anstreben, dem sie jedoch nie ganz entsprechen können. Hierbei entstehen Differenzen zwischen dem Individuum und dem diskursiven Ideal, die vom Individuum dann wiederum reflektiert und als Handlungsgrundlage erkannt werden können. Handeln heißt hierbei dann, sich queer im Diskurs zu positionieren, also die durch den Diskurs entstandenen Normen zu überschreiten. Erklärtes politisches Ziel ist daher die Subversion der gültigen Geschlechternormen. Risse in der Norm sollen so zum Vorschein gebracht werden und die autoritäre Wirkung der Norm angreifen. So könne der Diskurs und damit die Wirklichkeit auf Dauer verändert werden und der Zwang zur Identifikation sich auflösen. Dadurch, dass Subversion der Identität oder Identitäten oftmals als einzige wirksame politische Praxis gesehen wird, zeigt sich hier deutlich, wie die Theorie die Praxis beeinflusst. Hier sind der Körper an sich und die abweichende Identität bereits Politikfeld genug. Es geht meist nicht viel weiter als die Kultivierung abweichender Identitäten, die Produktion neuer bzw. die Überwachung bestehender Sprachpraxen. Die schlägt besonders in der Praxis oftmals in ein autoritäres Strafbedürfnis und die Erteilung von Sprechverboten um. Hier zeigt sich, dass bei dieser Art der Praxis nicht mehr von einer bewussten Bewegung gesprochen werden kann, die auf das Ziel einer befreiten Gesellschaft hinarbeitet. Es geht dann lediglich um die Erweiterung, Modifizierung und somit in der Folge Verfestigung des Identitätskonzepts. Denn wenn Feminismus identitätspolitisch bestimmt bleibt und diese zum Kernpunkt feministischer Arbeit wird, wenn der Sprechort dem Argument und der Analyse prinzipiell übergeordnet wird, kann ein gemeinsamer emanzipatorischer Kampf für das gute Leben nur scheitern. Durch die Dekonstruktion und Ablehnung des feministischen Subjekts Frau vermag der Queer-Feminismus nicht mehr die feministische Anklage der Unterdrückung der Frau zu artikulieren. Zum einen, weil Frauen ins Unkenntliche diversifiziert werden und die Benennung zum anderen gemieden wird. So werden soziale Kategorien auf machtbasierte Diskurse reduziert und die Existenz kollektiv geteilter Erfahrungen in Frage gestellt bzw. negiert. Butler diffamiert ganz im poststrukturalistischen Sinne jedwede umfassende Gesellschaftstheorie und Kritik als ideologisch. Jegliche historische, materialistische Erklärung, also die Erklärungsweise, die ich auch gewählt habe, würde eine lineare Erzählung hervorbringen, die wiederum aktuelle Herrschaftsformen und Diskurse legitimieren würde. Als Erklärung für geschlechtsspezifische Unterdrückung gibt es von Seiten der queer-feministischen Theorie dann nicht viel mehr zu erwarten als die immer wiederkehrende Wiederholung der heterosexuellen Matrix, die für diese Unterdrückung verantwortlich sei. Nach dem Warum darf nicht mehr gefragt werden. Dies bringt nicht nur eine verkürzte Analyse und Kritik mit sich, sondern ist in letzter Konsequenz regressiv. Durch den falsch gesetzten Ideologiebegriff wird die wahre ideologische Verschleierung der Verhältnisse nämlich erst möglich. Die Sicht auf die wirklichen Zusammenhänge werden so versperrt und eine umfassende Veränderung der Gesellschaft verunmöglicht. Die Theorie wie auch die Bewegung verharrt damit, statt die Umwälzung der Verhältnisse zu fordern, bei einer bloßen Umbenennung und Erweiterung der Verhältnisse und somit letztendlich auch ihrer Zwänge. In queer-theoretischen Auseinandersetzungen fehlt es meist an der Analyse materieller Verhältnisse. Es wird sich auf kulturelle Anerkennung und Repräsentation fokussiert. Das ist angesichts des totalitären Charakters des Kapitalismus fatal und führt zu einer Verkürzung und Vereinnahmung berechtigter Kritik. Der neoliberale Kapitalismus, mit dem wir heute konfrontiert sind, hat eine zunehmende Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen mit sich gebracht. So wurde die Kritik des vorherrschenden Fordismus aufgenommen und verwertbar umgesetzt. Er integriert nun die Unterschiedlichkeit der Arbeitssubjekte zu einer besseren Ausbeutbarkeit. Arbeitsverhältnisse haben sich in den letzten Jahrzehnten weg von einem Familienernährermodell mit unbefristeter Festanstellung hin zu einem entgrenzten, projektbasierten Arbeitsverhältnis entwickelt. Hier zählt vor allem die Flexibilität der Wille zur Selbstausbeutung und dadurch die unbedingte Identifikation mit der eigenen wahre Arbeitskraft und dessen ständiger Optimierung. In diesem Zuge ist eine zunehmende Prekarisierung bei gleichzeitigem Abbau der sozialen Sicherungssysteme zu beobachten, die die Identifikation mit der eigenen Arbeitskraft überlebensnotwendig macht. Der zunehmende Individualismus, der die Abwendung von der Normalbiografie ermöglicht, gilt hier als neues Leitbild und kann als Reaktion auf die neoliberale Umstrukturierung gesehen werden. Die zunehmend prekären Beschäftigungsverhältnisse betreffen hierbei nach wie vor hauptsächlich Frauen. Durch die Individualisierung, den Zwang zur Selbstoptimierung und Selbstverantwortung werden Problemlagen und Prekarisierung zunehmend in die Subjekte implementiert. Gesellschaftliche Verhältnisse, die zu Problemlagen führen, werden so verschleiert. Hier wird die Bildung der eigenen, vermeintlich individuellen Identität und ihre flexible Ausgestaltung zu einer nutzbaren Ressource. Der neoliberale Abbau des Sozialstaates wird oftmals legitimiert durch den vermeintlichen Abbau staatlicher Kontrolle und die Restauration traditioneller Familienverhältnisse. So werden allerdings durch das Subsidiaritätsprinzip, also das Prinzip der Eigenverantwortung, Abhängigkeiten weiter reproduziert und eher noch verstärkt. Eine institutionelle Anerkennung von Identitäten wird also nur dort gewährt, wo der Staat und/oder das Kapital diese verwerten und für sich nutzbar machen kann. Du darfst so leben, wie du willst, wenn du damit erfolgreich bist und selbst dafür die Verantwortung übernimmst. Die queere Forderung nach einer Verflüssigung der Identitäten entspricht also dem neoliberalen Imperativ nach Flexibilisierung, Mobilisierung und Deregulierung der Arbeitssubjekte. Es bleibt zu konstatieren, dass der Queer-Feminismus sich sowohl im Mainstream-Feminismus als auch in Institutionen mit ihren Diversity-Programmen und angepassten Sprachpraxen durchgesetzt hat. Allerdings nicht, weil er Frauen bzw. FLTI-Personen eine wirkliche Befreiung ermöglichen würde. Es fehlt ihm an umfassender Reibung, an der Kritik des Ganzen. Und wo es nicht ums Ganze geht, da wird institutionalisiert, vereinnahmt und verwertet. Und so gehen trotz der zahlreichen feministisch gefochtenen Kämpfe und partiellen Erfolgen für das Leben von Frauen und Mädchen Patriarchat und Kapitalismus weiter Hand in Hand. Indem Sphären des Öffentlichen und des Privaten, des Produzierenden und Reproduzierenden voneinander abgespalten und geschlechtlich konnotiert sind. Hier wird die eine Sphäre der anderen systematisch untergeordnet und so die in ihr agierenden Subjekte. Wo das gesamte Sein der Subjekte sowohl nach außen als auch nach innen abgespaltet wird, werden Unterdrückungsverhältnisse diesen Verhältnissen inhärent. Wo sowohl reale Abhängigkeiten als auch abstrakte Abwertungsmechanismen geschaffen werden, wird ein System reproduziert, das ohne die Abspaltung der Reproduktion und dessen Abwälzung auf das weibliche Subjekt nicht stabil wäre. Hier wird deutlich, dass ein Feminismus, der nicht die Verhältnisse angreift, notwendig ein verkürzter ist und die wirkliche Gleichstellung der Geschlechter und universale Emanzipation als utopische verkennt. Der Staat, der hierbei die Funktion des Vermittlers und Stichwortgebers des Kapitals einnimmt und dieses ideologisch herstellt, kann daher auch nicht als Partner im Kampf um die Befreiung der Frau und schon gar nicht die Befreiung der Menschen an sich gehandelt werden. Ziel einer revolutionären feministischen Theorie und Praxis muss dagegen eine Emanzipation sein, die die Frage nach der Umwälzung der Verhältnisse hin zu einer befreiten Gesellschaft stellt. Unterteilen lässt sich der Begriff der Emanzipation nach Marx in eine politische und eine menschliche. Politische Emanzipation meint die politische Gleichstellung, etwa, dass Frauen wählen gehen dürfen und im Rechtssystem Beachtung finden. Die so geartete bürgerliche Freiheit und Gleichheit ist vordergründig ökonomisch bestimmt, bietet sie doch dem Kapital größtmögliche Arbeitskraftmasse. Menschliche Emanzipation dagegen ginge weit über diesen formalistischen Sinn hinaus. In den momentanen Verhältnissen wird jedwede Verschiedenheit und reale Ungleichheit, die trotz politischer Emanzipation bleibt, als etwas Naturgegebenes verklärt oder mit staatlichen Hilfsprogrammen auszugleichen gesucht. Diese Programme zeigen, dass hier nicht etwa von verschiedenen Menschen ausgegangen wird, die einander gleichgestellt sind. Sie bleiben eine Notlösung und Ausgeburt einer politisch verstandenen Emanzipation, die in dem Glauben verharrt, die realen Verhältnisse seien nicht grundlegend veränderbar, sondern im besten Falle korrigierbar. Im Kapitalismus vergessen Menschen Prozesse, die verantwortlich sind für die Entstehung von Vermittlungszusammenhängen. Es handelt sich hierbei um ein gesamtgesellschaftliches Prinzip, welches bedingt wird durch Lebens- und Produktionsbedingungen im Kapitalismus. Durch diese sogenannte Entfremdung erkennen Menschen also ihre eigene Verwobenheit und ihre Vermittlung zur Gesellschaft nicht mehr. Der Fetischismus bzw. die Mystifikation der Verhältnisse entspringen hierbei nicht der Manipulation der Herrschenden, sondern vielmehr der Struktur der bürgerlichen Gesellschaft an sich. So täuscht die Entfremdung über die Erkenntnis der den Menschen innewohnenden Kraft hinweg. Es bleibt also zu erkennen, dass die Verhältnisse und ihnen inhärenten Ungleichheiten menschengemacht sind. Emanzipation muss also die Aufhebung der Entfremdung bedeuten. Also das Erinnern an das Gewordensein der Dinge, der Verhältnisse und des Selbst. Nur so ist die Realisierung einer befreiten Gesellschaft möglich. Denn universale menschliche Emanzipation ist erst dann erreicht, wenn die Menschen ihre eigenen Kräfte als gesellschaftliche erkennen und organisieren. Denn eine Assoziation freier Menschen ist möglich. Auch sie wäre menschengemacht. Um diese zu erreichen, ist der erste Schritt die Erkenntnis über die Zustände, in denen wir aktuell leben. Nur so kann aus der Klasse an sich die Klasse für sich werden. Dazu ist es wichtig, die jetzigen Verhältnisse zu analysieren und an ihnen Kritik zu üben. Konkret bedeutet das für einen Feminismus, der die Emanzipation der Frau anstrebt, dass er diese sowohl im Verhältnis zum Kapitalismus betrachtet, als auch im Geschlechterverhältnis zum Mann. Schließlich ist die Frau durch die doppelte Vergesellschaftung auch doppelt ausgebeutet. Sie wird sowohl vom Kapital als auch vom Mann ausgebeutet. Beide Aspekte müssen bedacht werden, denn die Emanzipation der Frau kann aufgrund der im Vortrag dargestellten gesamtgesellschaftlichen Verflechtung von Geschlechtlichkeit und Kapital weder als Nebenwiderspruch abgetan, noch kann sie als eine Form der Repräsentationspolitik ohne die Emanzipation der gesamten Menschheit stattfinden. Beim ersten wird die Befreiung der Frau in die Utopie verbannt. Beim zweiteren verkommt sie zu neoliberalen Diversity-Programmen und wird zu einem oberflächlichen Feminismus, der dem Kapital nicht wehtut, sondern es vielmehr stabilisiert und Möglichkeiten für einen Klassenkampf von oben bietet. Wie auch die von mir vorgestellten staatlichen Programme und geförderten Ideologien belegen. Lasst uns aus den vergangenen feministischen Kämpfen lernen. Denn sie sind mit einer Agenda angetreten, die mehr wollte als bloße Repräsentanz. So wollten die Vertreterinnen des Gleichheitsfeminismus mehr als nur gleichberechtigte Arbeitskraftbehältnisse sein und einfach ein größeres Stück vom Kuchen haben zu wollen. Im Gegensatz, Zitat, zu anderen meinen wir nicht, dass die Alternative zur Hausarbeit Fabrikarbeit heißt. Hausarbeit wie Fabrikarbeit sind gleichermaßen Zwangsarbeit, die wir leisten müssen, weil wir das Geld zum Leben brauchen, das das Kapital uns gibt, entweder direkt oder durch Männer. Wenn wir Lohn für Hausarbeit fordern, so meinen wir, dass wir das Geld brauchen, aber nicht die Arbeit, schrieben einst die Feministinnen der 1970er in der Lohn für Hausarbeit-Kampagne. In Vergessenheit ist auch geraten, dass die Differenzfeministin nicht eine völlige Aufgabe der Frau zugunsten eines Kindes erreichen wollten, sondern vielmehr angetreten sind, um aufzuzeigen, dass der Mensch mehr ist als der bloße Homo economicus und dass damit auch andere Eigenschaften als die für das Kapital verwertbaren für das menschliche Zusammenleben wichtig sind. Vielmehr wollten sie die Reproduktion dem Kapital entreißen und damit den Kapitalismus angreifen und das menschliche Zusammenleben fern der kapitalistischen Verwertungslogik organisieren. Zitat: Ich habe lange Widerstand geleistet, die Illusion genährt, dass ich dem Schicksal meiner Mutter entkommen könnte, indem ich mich nicht an die Normen der Ehe anpasste. Mein Versuch, mich individuell zu emanzipieren, musste misslingen. Nicht stark genug, um Karrierefrau zu werden, herabzusehen auf andere Frauen, leben ohne Wärme. Die Wahl zwischen Hausfrau und freier Wahl, die Wahl zwischen zwei unwirklichen Idealen. Ich bin nicht mehr bereit, den hohen Preis zu zahlen, den Verlust meines eigenen Ichs, der auf fast jeder Ehe steht. Aber ich bin noch nicht stark genug, mich auf den Beinen zu halten, als Freiwild in einer von Männern beherrschten Gesellschaft, schrieb einst Anja Meulenbelt, Feministin und Kommunistin der 1970er Jahre, und bringt auch immer noch für heute aktuell auf den Punkt, dass Frauen nur eine falsche Wahl haben. Lasst uns diese falsche Wahl angreifen und gemeinsam die menschliche Emanzipation erstreiten, sodass die freie Assoziation der Individuen Wirklichkeit wird. Vielen Dank.